Ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Video- und Podcast-Serie Die Grüngeweihten. Hier geht es nicht um Düfte, nicht um Inhaltsstoffe und auch nicht um Wirkung einzelner Pflanzen. Vielmehr werfen wir einen weiten, einen tiefen Blick zurück und fragen uns, wie sahen eigentlich unsere Vorfahren die Heilkräuter? Warum wurden damals manche Pflanzen so verehrt und andere wiederum gefürchtet? Welche Verbindung hatten die Menschen zu den Kräutern? Und warum sind manche davon bis heute Symbolträger, Schutzbegleiter oder sogar Seelenverwandte von uns geblieben? In diesem Beitrag stehen nicht wissenschaftliche Analysen und praktische Anwendungen der Pflanzen im Vordergrund. Dafür findest du auf unserem Krautplausch-Kanal eine ganz eigene Playliste und Schwerpunkte. Hier bei den Grüngeweihten lade ich dich ein, altes Wissen, Glauben und Brauchtum neu zu entdecken und dich mit den vor langer Zeit gewonnenen Einsichten neu auseinanderzusetzen. Wir lauschen den Stimmen, die zwischen den Zeilen der Geschichte flüstern und sind auf der Suche nach Erkenntnissen, die tief in der Stille verborgen liegen. Warum sollten wir sie vergessen? In jeder Pflanze ruht eine Welt und 1000 Geschichten von den Menschen, die sie nutzten, von den Hoffnungen, die mit ihr verbunden waren und von den Übergängen im Leben, die sie begleitet hat. Unsere gemeinsame Reise in die Welt der Grüngeweihten führt uns heute zu einer Pflanze, die gewissermaßen eine Schwelle darstellt. Ein stiller Wächter zwischen den Welten. Salvia, der Salbei. Er duftet wie ein Spätsommertag nach einem Regenschauer, nach uralten, kühlen Klostergängen, auch nach dem Rauch leise knisternder Feuer, die unsere Wünsche, Hoffnungen und Gebete in den Himmel tragen wollen. Seit Jahrhunderten gilt Salbei als Pflanze des Lebens, der Heilung und der Rettung. Doch hat er auch eine besonders dunkle Seite. Er sucht und verkörpert in zahlreichen mythologischen Erzählungen die Todesnähe. Wenden wir uns deshalb jetzt den Mythen und Legenden des Salbeis zu. Der echte Salbei, Salvia officinalis, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Salvia. Diese immergrüne Gewürz- und Heilpflanze stammt aus dem Mittelmeerraum, ist aber mittlerweile in ganz Europa verbreitet. Schon in der Antike vor mehr als 2000 Jahren schätzten die Menschen den Salbei als Heil- und Würzkraut und sein guter Ruf hat sich seither ungebrochen gehalten. Im alten Ägypten wurde Salbei bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt, insbesondere aber schätzte man die Heilpflanze als Fruchtbarkeitsmittel. Der Rotwurzelsalbei Salvia miltiorica ist eine weitere Salbeiart, deren Wurzel in China und Japan seit mindestens 3000 Jahren in der traditionellen Medizin verwendet wird. Der Name Salbei leitet sich vom lateinischen salvare ab. Das bedeutet heilen, retten. Plinius der Ältere, ein römischer Naturforscher im ersten Jahrhundert, berichtet, dass der Salbei den Menschen vom Himmel geschenkt wurde, um das Leben zu verlängern. In antiken römischen Ritualen durfte er nur von Menschen geerntet werden, die barfuß und rein waren, nachdem sie Opfer für die Götter dargebracht hatten. In der griechischen Mythologie rankt sich eine spannende Legende um den Salbei und Aphrodite, die Göttin der Liebe. So wird erzählt, dass sich Aphrodite eines Tages vor Zeus versteckte, und zwar unter einem Salbeistrauch. Zeus entdeckte sie natürlich und fand das Versteckspiel überhaupt nicht lustig. Deshalb befahl er der Sonne, ordentlich auf den Strauch zu brennen. Glücklicherweise gab es da noch kein Ozonloch, aber heiß wurde es der Göttin Aphrodite im Salbeistrauch natürlich schon. Sie wusste sich aber zu helfen. Zu ihrem Schutz verlieh sie dem Salbei dicke, flauschige Blätter und einen intensiven Duft, was es ihr etwas erträglicher machte, schweißgebadet im Strauch zu hocken. Und jetzt wissen wir also, woher der Salbei seine Fähigkeit hat, in praller Sonne zu gedeihen. Die ihm von Aphrodite geschenkten samtigen Blätter dienen dem Salbei als Verdunstungsschutz und sie bewahren ihn und alle, die in ihm hocken oder hocken müssen, vor Sonnenbrand. Und wenn wir das nächste Mal ein weiches Salbeiblatt zwischen den Fingern halten, dann erinnern wir uns vielleicht an Aphrodite, die diese Heilpflanze so außerordentlich kuschelig gemacht hat. Der Salbei war also schon im Altertum als Heilpflanze hoch angesehen. Zu uns brachten ihn die Mönche, natürlich die Mönche, im frühen Mittelalter in die Klostergärten und von dort aus verbreitete sich diese Heilpflanze bis in die entlegensten Bauerngärten. Der am Bodensee geborene Walafrid Strabo war ein bedeutender Dichter und Abt des Klosters Reichenau im 9. Jahrhundert. Sein berühmtes Gedichtwerk über die Heilkräuter trägt den Titel Hortulus, das ist auf Deutsch Gärtlein. Dieses Buch beginnt mit dem Salbei, ein Beleg dafür, dass er Salvia officinalis eine ganz große Bedeutung zuschrieb. Leuchtend blühet Salbei ganz vorn am Eingang des Gartens, süß von Geruch, voll wirkender Kräfte und heilsam zu trinken. Manche Gebresten der Menschen zu heilen, erwies sich als nützlich. Ewig in grünender Jugend zu stehen, hat sie sich verdient. Und dieser letzte Satz ist nun wirklich außerordentlich poetisch und wunderschön. Das Immergrün des Salbeis mit ewiger Jugend gleichzusetzen, die er sich verdient hat, weil er so nützlich und heilsam ist, das ist unaufgeregt. Unaufgeregte, große Gedanken aus dem 9. Jahrhundert. Die mittelalterliche Mystikerin und Äbtissin Hildegard von Bingen schrieb im 12. Jahrhundert dem Salbei eine ganz besondere Heilkraft zu, insbesondere bei Verdauungsbeschwerden und zur Stärkung der Lebenskraft. Hier sehen wir übrigens den Hildegardis-Schrein mit den Gebeinen der heiligen Hildegard von Bingen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Hildegard in Rüdesheim am Rhein. Immer ein Ausflug wert. Hildegard beschreibt in ihrem Werk Physica den Salbei folgendermaßen. Salbei ist von warmer und trockener Natur und gedeiht mehr durch die Wärme der Sonne als durch die Feuchtigkeit der Erde. Und er ist nützlich gegen kranke Säfte, weil er trocken ist. Hildegard beschreibt hier bereits die heute bekannte und wissenschaftlich bestätigte, adstringierende, also zusammenziehende Wirkung des Salbeis. Seine Inhaltsstoffe wie Flavonoide und Gerbstoffe führen zum Beispiel dazu, dass entzündete Schleimhäute abschwellen. Ach, ich wollte doch nichts Wissenschaftliches in diesem Video erzählen. Himmel, ist mir so rausgerutscht. Entschuldigung. Weiter heißt es bei Hildegard, roh wie gekocht ist er jenem gut zu essen, den schädliche Säfte quälen, da er diese bekämpft. Nimm also Salbei und zerstoße ihn und iss dieses Pulver mit Brot, und es vermindert in dir den Überschuss an schlechten Säften. Und als besonderes sprachliches Schmankerl, zumindest aus der heutigen Sicht, haut sie dann auch diesen Vers heraus. Und wer am Gestank von irgendeinem schmutzigen Ding leidet, sollte Salbei in die Nase stecken. Das nützt ihm. Tja, das mag stimmen, liebe Hildegard, aber für eine Dating-App wäre es dann wohl nicht das richtige Profilfoto. Im Mittelalter glaubte man auch, Salbei könne vor dem Tod selbst schützen. Ein berühmter Lehrsatz der medizinischen Fakultät von Salerno, der ersten medizinischen Lehr- und Forschungsanstalt Europas, lautete: Warum soll der Mensch sterben, in dessen Garten Salbei wächst? Dort war man also fest überzeugt, dass Salbei aufgrund seiner heilenden Eigenschaften den Tod hinauszögern oder gar verhindern könne. Der Volksmund sagt daher auch: Salbei im Garten, Tod kann warten. Tja, dann lasst uns alle mal ganz schnell zum Gartencenter fahren und ein paar Salbeipflänzchen kaufen. Auch in der arabischen Welt galt der Salbei als Kraut der Unsterblichkeit. Avicenna, einer der berühmtesten Wissenschaftler des islamischen Kulturkreises im 11. Jahrhundert, befasste sich intensiv mit der Kraft dieser Pflanze und soll ihn angeblich jenen empfohlen haben, die ihre Jugend bewahren wollten. Ein besonders schönes Beispiel über die Symbolik und Verehrung des Salbeis in der Volksfrömmigkeit ist die Legende über die Flucht der heiligen Familie vor Herodes im Zusammenhang mit dem Kindermord von Bethlehem. In ihrer Angst und Not bat die Gottesmutter nämlich alle Pflanzen und Blumen um Hilfe. Aber nur der Salbei neigte sich über sie, über Josef und das Jesuskind, sodass die Landsknechte des Herodes an ihnen vorübergingen und sie nicht fanden. Als die Gefahr vorüber war, sprach die Gottesmutter zum Salbei: Von nun an bis in alle Ewigkeit bist du eine Lieblingsblume der Menschen. Ich gebe dir die Kraft, die Menschen zu heilen von jeder Krankheit. Errette sie vom Tode, wie du es auch an mir getan hast. Wir sehen hier wieder das Motiv, dass Salbei vor Tod retten soll. Und das bedrängte, wie schon zuvor in der Legende von Aphrodite, sich in der Pflanze verstecken können und so Schutz finden. Der Name ist hier also Programm. Salbei stammt, wie schon anfangs gesagt, vom lateinischen Wort salvare. Und bedeutet heilen, retten. Es wundert also nicht, dass die Menschen immer wieder dem Salbei mit Lobliedern huldigten. Ein solches stammt von Hieronymus Bock, einem der Väter der Botanik, in seinem großen Werk Kräuterbuch aus dem Jahre 1539. Ich übertrage das gleich mal in die heutige Sprache. Unter allen Stauden gibt es kaum ein Gewächs, das über den Salbei geht. Denn er dient dem Arzt, dem Koch, dem Kellermeister, den Armen und den Reichen. Er ist ein besonderes Gewürz für jene, die nicht nach Frankfurt und Venedig reisen können, von denen man es mit Recht in den Gärten als das edelste deutsche Gewürz pflanzen sollte. Warum Frankfurt und Venedig nun? Der Hinweis hat den Hintergrund, dass sie damals als bedeutende Handelsstädte galten. Salbei war über Jahrhunderte natürlich auch Grundlage für manch kuriosen Aberglauben. Einer kam aus Frankreich und besagte, dass der Salbei nur dann prächtig gedeihe, wenn der Hausherr unglücklich sei. Je größer der Salbei, desto trauriger sein Besitzer, vielleicht weil die Pflanze so eng mit Tod und Übergang verknüpft wurde. Wie auch immer, den Salbei im Garten besser immer schön zurückschneiden und klein halten, vielleicht behalten wir ja so oder finden so unser Glück. Im Volksglauben des Mittelalters und der frühen Neuzeit galt der Salbei nicht nur als Heilpflanze, sondern auch als magisches Kraut, das Herzen erwecken und die Liebe entfachen konnte. In einem der sogenannten schwarzen Bücher, geheimen Zauberbüchern, die von Mönchen, Bäuerinnen und Hexen kopiert und unter die Hand weitergegeben wurden, findet sich ein Liebeszauber, der christliche Symbolik mit Pflanzenmagie verbindet. Willst du die Liebe einer Person gewinnen, so nimm 3 frische Salbeiblätter. Auf das erste schreibe Adam und Eva, auf das zweite Jesus und Maria und auf das dritte deinen Namen und den Namen der Geliebten. Trockne die Blätter bei Nacht und zermalme sie zu feinem Pulver. Gib dieses heimlich in Speise oder Trank der Person, die dein Herz begehrt. Wohlbekomm's. Diese Art von Zauber taucht in verschiedenen Variationen immer wieder auf, in Bauernkalendern, in Handschriften aus Klöstern, in Grimoiren wie dem 6. und 7. Buch Moses oder auch in den Sammlungen, die Will Erich Peukert in Pansophie beschreibt. Oft sollten solche Rituale an einem Freitag, dem Venustag, oder bei zunehmendem Mond ausgeführt werden, was die Wirkung angeblich verstärkte. Eieiei, Liebe ist schon kompliziert, gell? Besonders interessant an diesem Liebeszauber ist die Vermischung von heidnisch-magischen und christlichen Elementen. Adam und Eva und Jesus und Maria sollten den Zauber weihen und ihm Legitimität verleihen, während der Salbei als heißes, aphrodierendes Kraut die eigentliche Wirkung tat. Sehr bekannt und häufig zitiert ist auch die Geschichte über den berühmten Essig der 4 Diebe. Er geht auf die Pest in Toulouse 1630 zurück. Damals plünderten Diebe aus Angst vor Ansteckung Leichen aus, und doch steckten sie sich dabei nicht an. Was war ihr Geheimnis? Nun, sie rieben sich mit Essig ein, in dem Salbei, Thymian, Lavendel und Rosmarin eingelegt waren. Die Diebe wurden gefasst, entgingen aber ihrem Todesurteil, weil sie sich bereit erklärten, ihr geheimes Rezept mit den Behörden zu teilen. In England wiederum hielt sich lange Zeit der Glaube, dass der Salbei im Garten zählt, wie viele Jahre man noch zu leben hat. Mit jedem abgestorbenen Stängel verkürze sich die eigene Zeit. Diese starke Verbindung zwischen Salbei und Tod verdeutlicht auch ein Tagebucheintrag von Samuel Pepys vom 26. April 1662. Er hatte über längere Zeit beobachtet, wie die Einwohner auf einem Kirchhof zwischen Gosport und Southampton, das erinnert jetzt ein wenig an einen Loriot-Sketch, ich weiß, auf Gräbern Salbei säten. Salbei und der Tod sind also in vielen Mythen und Legenden miteinander eng verknüpft. Nicht nur in England, Frankreich und dem antiken Griechenland, nein, auch im schönen Fulda, wie es Wilhelm Mannhardt in seinem Werk Wald- und Feldkulte beschreibt. Da heißt es, In einer Höhle am Rodenstein wohnten zwei wilde Weiber. Die eine war sehr schön. In sie verliebte sich ein Jäger und sie gebar ihm bald ein Kind. Die wilden Weiber sind in die Zukunft eingeweiht. Wenn in der Gegend von Fulda jemand sterben sollte, dann kam eines aus dem Wildfrauenloch heraus und zeigte sich wehklagend in der Nähe des Sterbehauses. Auch die Kunde der geheimen Naturkräfte wohnt ihnen bei. Sie wissen, wozu wilden weißen Heiden und die wilden weißen Selben Salbei gut sind. Und wenn die Bauern das wüssten, würden sie mit silbernen Karsten hacken. Es lohnt sich, den Text hier kurz zu entschlüsseln. Die wilden Weiber, oftmals auch salige oder weiße Frauen genannt, das sind Naturwesen, Halbgöttinnen oder auch Feen, die in Höhlen und in Felsen wohnen und geheimnisvolles Wissen über Heilkräuter und unser Schicksal haben. Sie haben eine Funktion als Todesbotinnen und sie erscheinen klagend, wenn jemand stirbt. Ähnlich der sogenannten Banshees, die Todesbotinnen in der keltischen Überlieferung. Aber zurück zu unseren wilden Weibern. Sie kennen die heilenden und magischen Kräfte der Natur. Die wilden weiße Heiden, das sind ein bestimmter Pflanzenbestand oder eine Wiesenart, möglicherweise Heidekraut oder eine Mischung aus Heilpflanzen. Die wilde weiße Selben, das ist Salbei, wie es ja auch direkt im Originaltext erklärt wird. Die wilden Weiber wissen, welche Kräfte in diesen Pflanzen stecken und wozu man sie nutzen kann. Der poetische Nachsatz: Und wenn die Bauern das wüssten, würden sie mit silbernen Karsten hacken. Karst bedeutet kleine Hacke oder Spaten. Das ist gewissermaßen ein Loblied auf die Heilpflanzen schlechthin. Es bedeutet, die geheimen heiligen Kräfte dieser Pflanze und insbesondere des erwähnten Salbeis sind so kostbar, dass man ihnen nur mit höchstem Respekt begegnen sollte und statt einer gewöhnlichen Hacke eine silberne, also wertvolle, reine Hacke benutzen sollte, um diese Pflanzen zu ernten. Und so schließt sich der Kreis unserer Erzählung. Und wir kehren zurück in die Stille, in der all diese Geschichten wurzeln. In jeder Pflanze ruht eine Welt und tausend Geschichten. Der Salbei zeigt sich uns als Pflanze voller Würde, Kraft und stiller Heilung, als Königskraut, das leise an der Schwelle zwischen Leben und Tod tanzt. Doch alles hat seine Zeit und Zeit sollten wir uns nehmen, wenn wir uns auf die Reise zu den Pflanzen machen und ihnen begegnen wollen. Die Pflanzen sind geduldig. Sie warten auf uns, auf den Moment, in dem wir bereit sind, ihnen zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Ach ja, noch was. Kennst du besondere Geschichten über Salbei? Vielleicht alte Rezepte, besondere Praktiken, Überlieferungen? Hast du ganz bestimmte eigene Erfahrungen mit dieser Heilpflanze gemacht? Schreib sie gern hier in die Kommentare oder per Mail an info@krautplausch.ch. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und natürlich auch auf deine Anmerkungen und Fragen.